SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Ist das die Stimme des Volkes, Christine Werner?
Also meine ist es nicht, Wolfram Wessels.
Meine auch nicht. Was machen wir da?
Auf dokublog.de nachhören. Da war Stimme des Volkes Thema.
Wir haben sie auf Spur 1 gepackt.
Spur 1.
Auf der nächsten
Spur 2
blicken wir zurück auf den Kölner Kongress zum Thema Erzählen, Sound, Öffentlichkeit. Sprechen mit einem Philosophen
Spur 3
über Wirklichkeit und Wahrheit im Journalismus. Als nächstes
Spur 4
sprechen wir über einen Essay, gratulieren Andreas Ammer
Spur 5
zum Günter-Eich-Preis für sein Hörspiel Lebenswerk. Und schließlich
Spur 6
interessieren wir uns für das jüngste Gerücht.
Stimme des Volkes. SOS, Devise klemmt, Weltkesses Motiv.
Einigkeit und Recht und Frieden für das Allmann Vaterland.
Die Neuinterpretation der deutschen Nationalhymne in den Sprachen der in Deutschland lebenden Menschen hat Chris Brandl auf dokublog.de hochgeladen.
Brotherly, komm. Prospero, what's this blessing's glory? Flourish deutsches Allheitland. Prospero, was des Blessings glory. Flourish deutsches Allheitland.
Spur 2. Rückblick.
Radiokongress. Kinosorge. ARD. Dank Rose.
Herzlich willkommen beim Kölner Kongress im Deutschlandfunk, dieses Jahr zum dritten Mal.
Vor 3 Wochen gab es den dritten Kölner Kongress, bei dem es regelmäßig ums Erzählen im Radio geht. Ein immer wieder spannendes Thema, erst als Storytelling gehypt, als neu entdeckte Methode der amerikanischen Podcast-Szene, inzwischen nach der Relotius-Affäre etwas in die Kritik geraten. Das Thema in Köln war dieses Mal mit 3 Schlagworten markiert: Erzählen, Sound, Öffentlichkeit. Walter Filz war dabei als interessierte Hörspiel- und Feature-Redaktionsleiter und hat mitdiskutiert. Wie haben denn die 3 doch eher für sich stehenden Schlagworte zusammengefunden?
Ich weiß gar nicht, ob die zusammenfinden sollten. Ich glaube, das waren einfach 3 Aspekte und das alles steht wohl auch immer ein bisschen unter der pragmatischen Überlegung, wie machen wir etwas so weit auf, dass auch noch ein Vortrag oder eine Veranstaltung, die scheinbar nichts damit zu tun hat, doch etwas damit zu tun haben kann. Also Sound passt im Radio auf jeden Fall immer.
Ja, und Öffentlichkeit passt da auch, und zwar zum ersten Vortrag. Den hat Richard Sennett gehalten, der Soziologe, vom Nutzen der Öffentlichkeit, hieß der. Also Sennett ist mir bisher nicht so als Radiospezialist aufgefallen. Gibt es da was zu entdecken bei ihm?
Ich muss gestehen, Richard Sennett ist ein ganz, ganz reizender Mann gewesen, dort auf der Bühne, auf dem Podium. Aber das wurde sehr schnell eine radionostalgische Erinnerung an die schönen Tage, als man ja fast das Medium noch als das berühmte Lagerfeuer hatte. Sennett macht offenbar tatsächlich Kurse mit Studenten, geht durch London, beschäftigt sich mit Soundscapes, also wie klingt die Stadt, wie nimmt man eine Stadt wahr. Aber offen gesagt, das alles war nicht neuer als 30 Jahre.
Und damit sind wir bei den Panels, die es gab. Am meisten hätte mich interessiert, ich war leider nicht da, über Storytelling und Realität. Das ist ja sozusagen das Kernstück dessen, da geht es ums Erzählen. Was war denn da das Hauptthema? Ja,
der Hintergrund ist natürlich der Fall Relotius gewesen und die Frage, inwiefern wir denn beim Feature im Radio Realität zurechtbiegen. Und ich finde ja, bei Relotius sind nicht die komplett erfundenen Geschichten interessant, sondern interessant wird es da, wo er gewissermaßen die Szene ist real und sie wäre noch schöner gewesen, wenn die Sonne untergegangen wäre. Also hat er noch eine untergehende Sonne dazu erfunden. Und die Frage, die das dann im Radio betrifft, ist natürlich, inwiefern biegen wir uns denn auch eine Realität ins Zugespitztere zurück? Also wir spielen ja nicht nur Originaltöne, wir machen nicht nur Aufnahmen, wir texten Arten ja auch dazwischen. Wir beschreiben Menschen, und wenn ein Mensch einen Schnäuzer hat, kann es ja sein, dass wir aus dem einen martialischen Riesenschnäuzer machen, weil wir denken, der wirkt dann noch etwas gefährlicher. Und ich glaube, das ist eigentlich der interessante Punkt, mal abgesehen von grundsätzlichen Dingen, wie natürlich ist jeder Schnitt eines O-Tons schon eine Form der Manipulation. Wir führen stundenlange Gespräche mit Interviewpartnern, die wir aber nicht stundenlang senden. Wir schneiden ganze Sätze raus, manchmal nur ein Wir vertauschen Reihenfolgen von geführten Interviews, weil wir denken, das passt dramaturgisch besser, wenn Figur A vor Figur B kommt, obwohl wir sie genau umgekehrt interviewt haben. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Grenzbereich, weil man dann wirklich einzelfallweise entscheiden muss, geht das noch, geht das nicht mehr, muss ich sagen, ich habe den einen vor dem anderen getroffen und jetzt hören wir es andersrum, oder darf ich das nicht sagen, bis hin zu so Dingen, die vielleicht grotesk klingen. Ich stehe irgendwo im Wald und meine wunderbare Waldaufnahme hat nicht funktioniert. Nehme ich jetzt das Vogelgezwitscher, was wir hier im Geräuschearchiv haben, stattdessen, ist das, naja, also in einem gewissen dogmatischen Sinne wäre das eigentlich alles verboten. Generallinien oder Generalanweisungen für die Frage, wie erzählen wir wahr? Wie erzählen wir wahrhaftig? Die kann es gar nicht geben. Also insofern war das wirklich eines der interessantesten Panels, weil es natürlich auch direkt in unsere Praxis ging.
Vielen Dank, Walter Filz.
Gerne.
Spur 1, Doku-Blog.
Urheberrecht, Erbrecht pur.
Also auf einer Demo, Dinge, die ich auf einer Demo aufnehme, die darf ich laut Demonstrationsrecht.
Also die sind erstmal frei. Du darfst ja auch auf einer Demo Fotos machen.
Auf Demonstrationen kann man offenbar die Stimme des Volkes hören.
Zumindest einzelne Stimmen.
Die Öffentlichkeit suchen. Die scheint besonders dazu zu gehören.
Aber wie wird die hergestellt?
Übers Radio zum Beispiel, aber natürlich auch übers Internet. Und da kommt die neue Urheberrechtsrichtlinie ins Spiel, die das Europaparlament kürzlich auf den Weg gebracht hat.
Mit entsprechenden Protesten.
Volksstimme? Chris Brandl hat sich umgehört.
Für mich ist auch das Stichwort Uploadfilter noch so sehr, das ist so ein ganz, ganz komischer Begriff, weil genau. Ich bin jemand, der von der, wie wir alle, von der Handhabung so ein bisschen leben und erstmal verstehen müssen, wie geht das technisch oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich drücke auf den Knopf und dann kommt ein Schild und das heißt, nein, ihr Inhalt, wir haben ihn gerade analysiert, das gibt es ja jetzt schon bei YouTube, ihr Inhalt besitzt die und die Komponenten, die wir identifiziert haben als Rechte belastet und dadurch geht es nicht mehr hoch. Andersrum, ich denke jetzt mal von der anderen Seite, nehmen wir mal an, es gibt irgendwo eine Demonstration, die ich persönlich nicht für gut finde und die wird gestreamt. Dann renne ich mit der Mucke, habe ich einen Ghetto-Blaster auf dem Ding, mit Michael Jackson, renne da rein und dann würde ich ja diese Demonstration crashen können. Verstehst du, was ich meine?
Andreas hört kein Radio, aber er hat eine Meinung. Spontanes Gespräch auf einer Demonstration in Düsseldorf anlässlich des neuen Urheberrechtsgesetzes.
Das wollen wir natürlich nicht.
Das kann eine Meinung sein, die kann man vertreten. Es ist nur die Frage der Verhältnismäßigkeit und darf ich eine große... Darf ich eine große Menge von Menschen letztlich unter einen Hut packen, um wenig zu verhindern?
Und wenig? Das war das Letzte?
Darf ich wenige Menschen letztlich, umgekehrt, darf ich viele Menschen dazu verhaften, etwas zu tun oder nicht zu tun, um ganz wenig zu verhindern?
Ja. Spur 3. Nachgedacht.
Wirklichkeiten. Weltreich, Niki, kniete wirklich.
Auf dem Kölner Kongress, ebenso wie bei der Diskussion über Uploadfilter, steht immer auch die Frage im Raum, was es mit dem Dokumentarischen auf sich hat. Was wir eigentlich dokumentieren. Im Netz, Radio oder Fernsehen. Und wie wir das tun. Es geht also um Fragen nach Wirklichkeit und Wahrheit. Das sind aber auch philosophische Fragen. Und deshalb wollte ich mit Markus Gabriel sprechen, der sich damit beschäftigt.
Markus Gabriel hat an der Universität Bonn den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie sowie Philosophie der Neuzeit und Gegenwart inne. Er ist ein Vertreter des neuen Realismus. Sein Buch »Warum es die Welt nicht gibt« stand auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Also habe ich ihn angerufen.
Gabriel?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, hallo Herr Wessels.
Markus Gabriel, Sie haben drei Bücher über Wahrheit und Wirklichkeit geschrieben. »Warum es die Welt nicht gibt« Ich ist nicht Gehirn und das Jüngste, der Sinn des Denkens. Wahrheit und Wirklichkeit sind auch die Bereiche, mit denen es das Journalistische und das Dokumentarische zu tun haben. Und über das wird gerade heftig gestritten, zum Beispiel im Fall Relotius über erfundene Teile von Reportagen, über die Bedeutung des Framing, von Sprachregelungen etwa, die angeblich unsere Wahrnehmung prägen, über Lügenpresse und Ähnliches. Als Philosoph denken Sie über solche Fragen grundsätzlicher nach und das interessiert mich. In der Sinn des Denkens sprechen Sie explizit über Fake News und alternative Fakten und tun sie ziemlich rasch als unsinnig ab. Warum?
Nun, es gibt in Wirklichkeit gar keine alternativen Tatsachen oder Fake News und so weiter, sondern einfach nur Tatsachen. Also es ist zum Beispiel eine Tatsache, dass ich gerade in Bonn bin und dazu gibt es schlichtweg gar keine Alternative. Wenn ich in Bonn bin, kann ich nicht in Köln sein oder in Hamburg. Das ist alles, was es mit Tatsachen auf sich hat. Wir verwechseln heute allerdings leider, auch aufgrund einer verfehlten Medientheorie, also nicht, das sind nicht die Medien schuld, sondern die falsche Medientheorie, wir verwechseln häufig die Berichterstattung oder das zur Kenntnis nehmen von Tatsachen mit den Tatsachen selbst. Und das ist der fundamentale Fehler.
Also wenn Trump irgendwie einen falschen Tweet verbreitet, dann ist dieser Tweet vielleicht falsch, aber die Wirklichkeit ist trotzdem die gleiche.
Ganz genau.
Im Bereich des Hörfunk und des Fernsehens gibt es ja das Phänomen der Live-Sendung und der Live-Reportage. Ist das nun das tatsächlich schiere Abbild von Wirklichkeit, was da geliefert wird?
Auf jeden Fall. Man muss allerdings bedenken, dass natürlich unsere Instrumente, ja, der Dokumentation, zum Beispiel eine Kamera oder die Verbreitung unserer Stimme gerade mittels des Rundfunks und so weiter, dass die Medien eine bestimmte Form haben. Deswegen heißen sie auch Medien. Ja? Mhm. Also so wie man zum Beispiel einen Schwarz-Weiß-Film in Schwarz-Weiß sieht und einen Buntfilm eben in Bunt, ja? So haben Medien die Eigenschaft, Dinge auf eine bestimmte Weise zu beleuchten. Das heißt aber wiederum nicht, dass sie dadurch die Dinge verfälschen. Wir müssen das nur in Rechnung stellen und uns von diesen Komponenten nicht in die Irre führen lassen. Das können wir, wie gesagt, auf der elementaren Wahrnehmungsebene auch. Wir müssten das Publikum im Grunde genommen einfach nur besser darüber aufklären, wie zum Beispiel Berichterstattung, Kameraeinstellung und so weiter zustande kommen, damit der mündige Bürger, die mündige Bürgerin auch imstande ist, auf eine mündige Weise mit der Medienwelt umzugehen.
Zum Schluss nochmal ein Punkt. Es gibt jetzt ja so etwas wie den Roboterjournalismus, Algorithmen, die Nachrichten erzeugen, wo gar kein Mensch mehr irgendwie einen Wahrnehmungsvorgang da hat. Und wenn dort eine Falschmeldung passiert, wie ist denn das nun zu werten?
Ja, so etwas sollte schlichtweg verboten werden. Ja, das heißt, wenn wir anfangen, auch noch Algorithmen für uns Nachrichten und so weiter produzieren zu lassen, dann sind so viele Filter im Spiel, die wir alle gar nicht mehr durchschauen können, über die keiner mehr informiert werden kann, dass wir damit den nächsten Schritt zur endgültigen Abschaffung einer demokratischen Öffentlichkeit nehmen werden, an der wir gerade deswegen so hart arbeiten, weil wir begonnen haben, Zweifel an der Objektivität der journalistischen Medienwelt zu haben. Diese Zweifel, ja, wurden, deswegen möchte ich darauf nochmal hinweisen, in den 80er Jahren bewusst, ja, vom Weißen Haus gestreut. Fox News und so weiter sind in diesem Rahmen entstanden. Später die ganze Berlusconi-Welt in Italien und so weiter. Das heißt, die Idee, dass die Medien sozusagen die Wirklichkeit immer nur verstellen, konstruieren, die Dinge sind gar nicht so, wie wir sie berichten und so weiter, ist antidemokratische US-Propaganda. Und nicht nur US, das ist die schöne neue Welt von Aldous Huxley, das ist 1984 von George Orwell und so weiter. Und wir dürfen uns davon nicht reinlegen lassen. Das ist genau Ihr Job als Journalist, Widerstand zu leisten und meiner als Philosoph auch darauf hinzuweisen. Da arbeiten wir zusammen.
Gut, dann tun wir das in Zukunft. Vielen Dank, Markus Gabriel, Professor für Philosophie an der Universität in Bonn. Die drei erwähnten Bücher sind übrigens bei Ullstein erschienen und ich finde sie sehr lesenswert, falls Sie das überhaupt interessiert.
Spur 1, Doku-Blog.
Freitagsdemo. Frostige Dame formt da Siegel.
Fridays for Future. Das war eine Demo gegen Klimawandel und dafür, dass Tiere, die an den Polen leben, nicht aussterben, wie zum Beispiel Eisbären. Also ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse.
Freitags ist Zukunftstag.
für Schüler und Jugendliche, die den Älteren in Sachen Klimapolitik Beine machen wollen.
Aber das ist doch nicht die Stimme des Volkes, die eines Zehnjährigen.
Warum nicht? Theresa Schomburg hat ihn aufgenommen und auf dokublog.de gestellt.
Zum Thema Schule. Jetzt mal Ruhe hier, jetzt meldet sich der Lehrer zu Wort. Liebe Kinder, hört mal zu. Was ist denn der eigentliche Grund für die Zerstörung von Mensch und Natur? Na? Kapitalismus, richtig! Dankeschön, liebe Schüler, ihr habt gut gelernt.
Ich bin an dem Tag nicht in die Schule gegangen, das war ein Freitag. Das passiert jetzt jeden Freitag, weil wenn in ein paar Jahren, wenn wir dann immer noch Auto fahren, dann wird irgendwann das Klima kaputt gehen und dann werden wir auch mitsterben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man dafür demonstriert und dann auch die Schule ausfallen lässt. Dass da Kindergartenkinder da waren und jeden auch Schilder und da standen auch Sachen drauf, zum Beispiel, was ich ganz cool fand, es gibt keinen Planeten B.
Spur 4. Rückblick.
Soll ich das hören? Los, hol Radieschen.
Als die ersten Bäume unter der Eislast zusammenbrechen und das Frostkonzert um weitere Klangfarben bereichern.
Ein helles Krachen, gleichsam wie ein Schrei, ging vorher.
Verschiedenen Lexika zufolge, auch bei Wikipedia, ist ein Essay eine geistreiche Abhandlung über ein wissenschaftliches, aktuelles oder literarisches Thema, möglichst mit persönlichem Zugang. Man soll im kleistischen Sinne dem Autor beim allmählichen Verfertigen der Gedanken folgen. Das sind also dann in der Regel Autorentexte, die das ermöglichen und im Radio dann verlesen, gesprochen werden von einem oder mehreren Sprecher. Nun gab es kürzlich ein Essay in SWR 2 mit einem entsprechend anspruchsvollen Titel, Die ungeheure Entbehrlichkeit des Menschen, Adalbert Stifters anthropofugale Erzählkunst, Autor, Literaturwissenschaftler Manfred Koch. Einige Hörer haben sich dabei offensichtlich echauffiert, weil es da nicht nur einen vorgetragenen Text gab, sondern auch Musik und Geräusche. Und sie fragten sich, warum soll ich mir das eigentlich anhören? Und diese Frage reiche ich jetzt gleich weiter an den verantwortlichen Redakteur Michael Lissek.
Ja, guten Tag erstmal, Wolfram. Ich muss die Frage ganz kurz ein bisschen modifizieren. Es hat sich ein Hörer echauffiert und wir haben aber tatsächlich schätzungsweise 15 sehr, 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 sehr positive Meldungen auf diesen Essay bekommen. Du hattest ja jetzt auch die Definition von Essay aus Wikipedia oder aus irgendeinem Duden zitiert. Da zitierst du, das ist natürlich die Definition des literarischen Essays, des Textes. Aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie ein Text ins Radio kommt, ist der erste Schritt beispielsweise schon, er muss ja gelesen werden. Und die erste Entscheidung, die ich treffe, ganz simpel, Mann oder Frau, Kind oder Greis. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich noch derselbe Text? Ich komme, wenn ich fürs Radio arbeite, aus der Performance oder aus dem Performativen eines Textes niemals raus. Selbst wenn ich sage, keine Geräusche, keine Musik, keine Breaks, keine Atemgeber, nur von der Stimme her bin ich schon im performativen Bereich.
Ja, ja, gut, aber reicht das nicht? Die Frage ist ja halt immer, quasi höre ich dann immer ein Essay von Herrn Koch in der Interpretation von Lissek.
Wir befinden uns auf dem Theorietheater. Und genauso siehst du nie Goethe, sondern du siehst immer den Regisseur, der Goethe aufführt.
Ja, aber das ist was anderes. Ja, natürlich, weil du, wenn du einen Text interpretiert hast, dann hast du immer noch den Text, den hast du von einem Sprecher interpretiert. Aber wenn du da noch Sounds oder sonst irgendwas dazu gibst, eine andere akustische Ebene, dann hast du ja immer die Interpretation des Textes, und zwar dich selber, deine Interpretation, nicht die Interpretation, die jemand, der natürlich einen Text liest und ihn versteht und versucht, das Verständnis rüberzubringen. Das ist also quasi im Dienste des Autors,
das wäre wie man früher gesagt hat. Aber das wäre eine schlechte Inszenierung, wenn ich sie vereindeutige. Meines Erachtens ist die Regie, die ich gibt eine weitere Möglichkeit des Denkens vor. Es ist nicht eine eindeutige Interpretation des Regisseurs, sondern es ist im Dienste des Autors eine Darbietung und eine möglichst sinnliche Hörer, und an unsere Hörer müssen wir und sollen wir und wollen wir denken, eine hörerfreundliche Darbietung eines Textes, der den Hörern und Hörerinnen möglicherweise einen Text erfahrbarer macht oder ihnen auch noch einen anderen sinnlichen Zugang ermöglicht, die das reine Verlesen nicht ermöglicht. Mhm. Eine Sache möchte ich gerne erzählen. Ich bin tatsächlich, als ich angefangen habe, sehr echauffiert gewesen zum Teil darüber, dass man nicht diese großen Regien machen möchte. Und erzählte dann einem Freund, der auch ein Essayautor ist, Rainer Niehoff, davon, sagte irgendwie, ja, so im Letzten gipfelte das dann irgendwie bei mir. Im Letzten ist, wenn ich das Manuskript lese und das Stück höre und es passiert bei beiden exakt das Gleiche in meinem Kopf, dann ist dieser Essay misslungen im Radio. Warum sollte ich etwas im Radio senden, was ich auch lesen kann? Und daraufhin machte Rainer Niehoff eine Pause, nickte mit dem Kopf und sagte, weil manche Leute einfach gerne vorgelesen bekommen.
Ja.
Und er hat recht. Und es geht beides. Und das ist das Schöne an meinem Sendeplatz. Ich habe 30 Neuproduktionen. Nicht alles ist so durchgestylt wie der Stifter oder der Pascal Riechmann. Manche Leute bekommen gerne vorgelesen, folgen gerne eine Stunde einem schlauen Gedanken. Und genau dafür ist der Essay auch da.
Na gut, dann sind wir gespannt auf die weitere Vielfalt.
Ich auch.
Danke, Michael.
Gerne.
Spur 5. Ausblick.
Dem Geier gleich schwebe mein Lied.
Den hochdotierten Günter Eich-Preis für das Lebenswerk erhalten in diesem Jahr zwei Hörspielmacher, und zwar Andreas Ammer und FM Einheit. FM Einheit ist Musiker, Perkussionist und Schlagzeuger, bekannt vor allem durch seine Arbeit mit den einstürzenden Neubauten. Andreas Ammer ist Schriftsteller und freier Autor, auch Journalist und Regisseur für Radio und Fernsehen, dort bekannt für die Gestaltung der Literatursendung Druckfrisch. Seit den frühen 90er Jahren machen die beiden gemeinsam Hörspiele und erhielten dafür zahlreiche Preise. Zweimal allein den Hörspielpreis der Kriegsblinden, 1995 für Apocalypse Live und 2001 für Crashing Aeroplanes. Ich habe ihn einfach mal angerufen, um ihm persönlich zu gratulieren.
Hallo?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, hallo.
Tag.
Funktioniert die Leitung so gut oder soll man auf die andere gehen?
Ich gucke mal, was der
ist ganz gut.
Nee, ich glaube, es klingt kommt ganz gut rüber.
Es geht.
Gut. Es geht. Gut. Ja, Andreas Ammer, herzlichen Glückwunsch zum Günter Eich-Preis 2019.
Vielen herzlichen Dank.
In der Jurybegründung steht, Andreas Ammer und FM Einheit, Sie haben ja beide den Preis bekommen, haben das Hörspiel befreit. Fühlen Sie sich als Befreier?
Zumindest hat man sich über diese Formulierung gefreut. Sagen wir es so, als wir angefangen haben, war das Hörspiel, glaube ich, schon noch etwas anderes. Ob es gefangen war, es war sicher in seiner Literarizität etwas befangen, in seinem Verhaften auf, irgendwie da darf keine Musik dabei sein. Da wurden wir am Anfang sehr angefeindet, heute ist immer überall Musik dabei. Also von daher hat zumindest unser Eintreten in die Hörspielszene sich etwas verändert.
Sie haben ja eine besondere Art zu arbeiten. Meist arbeiten Sie ja mit vorgefundenem Material, mit O-Tönen. Bei Crashing Aeroplanes sind es die Blackboxes von abstürzenden Flugzeugen. Bei Ihrem neuen, Sie sprechen mit der Stasi, Originalaufnahme aus der Stasi-Behörde. Sind Sie dann für die Recherche und die Collage zuständig und FM Einheit liefert den Sound dazu, rhythmisiert, loopt etc.?
Wir wollen das nicht. Das sind Hörspiele, die sind von uns gemeinsam. Nun ist FM Einheit der bessere Musiker und ich bin vielleicht der bessere Autor. Was aber nicht heißt, dass ich irgendwie nicht mal irgendwie auf einen Knopf drücke und da kommt ein Ton raus und er nicht irgendwann mal irgendwie sagt, guck mal hier. Das ist doch ein schöner Satz oder ein schöner Text oder lass den mal weg oder nimm da noch was dazu. Das ist eine Zusammenarbeit und wie viele langwierige Zusammenarbeiten gibt's nicht wirkliche Regeln.
Wie habe ich mir
nicht nur, dass ich einen Text schreibe und FM Einheit die Musik dazu gemacht. Das Gegenteil. Es ist bei uns immer so, wer zuerst fertig ist, ist der Chef. Mhm. Also wenn FM Einheit, gehen wir mal davon aus, zuerst ein Dreck gemacht hat, dann muss vielleicht das, was an Geräuschen oder Texten ist, sich vielleicht nach dem Dreck richten. Wenn zuerst die Collage oder der Text da ist, dann muss vielleicht die Musik sich mal nach dem Text richten.
Der Günter-Eich-Preis ist ja ein Preis für das Lebenswerk. Das klingt so,
oh ja,
das klingt so abschließend, so endgültig.
Sollen wir jetzt ruhig sein? Ja,
das ist die Frage. Verdammt. Ich hoffe, da kommt noch...
Haltet endlich den Mund.
Ja, ich hoffe, da kommt noch was. Sie lassen sich nicht entmutigen.
Ja, wir versuchen es weiterhin zu machen. Ja.
Ja, vielen Dank, Andreas Ammer, der zusammen mit FM Einheit dieses Jahr den Günter-Eich-Preis erhält.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke.
Spur 6. Das jüngste Gerücht.
Jüngstes Gerücht. Just Schnee gerückt. Ersteche gute Jungs.
Was ist wahr, was ist wirklich? Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen in dieser Sendung. Steffen Grimberg hat sich der jüngsten Gerüchte um den Brexit angenommen.
11 p.m. tonight was meant to be the moment Britain became a proud sovereign nation once more. Heute, 23 Uhr, sollte der Moment sein, an dem Großbritannien wieder eine stolze, unabhängige Nation wird. So hat am 29. März die Daily Mail getitelt. Am Tag, also um Mitternacht unserer Zeit, das Vereinigte Königreich der Engländer, Waliser, Schotten und Nordiren eigentlich aus der EU ausgetreten sein wollte. Obwohl mittlerweile alle Menschen auf der Insel wissen oder zumindest wissen könnten, dass sie im Run-up auf das Referendum 2016 das wurden, was man auf gut Deutsch verarscht nennt. Doch dem populistischen Wir-Gefühl, dass man es denen in Brüssel und den EU-Institutionen mal so richtig zeigen wollte, tat das keinen Abbruch. Und die Daily Mail war in bester Gesellschaft. Die Medien in Großbritannien, allen voran die konservativen Londoner Zeitungen, haben seit Jahrzehnten gegen die EU gewettert. In Brüssel saß der Feind, der Brexit geht zu einem guten Teil auf ihr Konto. Aus diesem konservativen britischen Establishment stammen aber die Verleger, Aktionäre und Chefredakteure der großen britischen Zeitungen. Und Euroskepticism, noch so eine niedliche Untertreibung, denn der Begriff Skepsis lässt ja auch immer Raum für andere Sichtweisen, war und ist in diesen Kreisen ein Volkssport. Dann ist da noch der Daily Telegraph, die Bibel der Euroskeptiker. Sein Spitzname Daily Torygraph zeigt schon, wo seine politischen Überzeugungen und Sympathien liegen. Natürlich bei den Tories der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May, aber bei den Konservativen mit großem K. Für May selbst hatte das Blatt schon länger nicht mehr allzu viel übrig. Und hier kommt Boris Johnson ins Spiel. Der ehemalige Londoner Bürgermeister wurde später Außenminister und trat 2018 wegen Mays Brexit-Kurs zurück, weil er ihm zu weich war. Wer sich mit Johnsons Karriere auskennt, konnte sich kaum wundern. Er war in den 90er Jahren nämlich Europakorrespondent für genau jenen Daily Telegraph. Er hat den britischen Euroskepticism damals natürlich nicht erfunden, aber zu ganz neuen Höhen geführt. Dass die EU die rosigen britischen Würstchen abschaffen wollte, war noch eine seiner harmloseren Fake News. Johnson berichtete über angebliche Pläne für quadratische Erdbeeren, darüber, dass Hochseefischer aus Hygienegründen an Bord Haarnetze tragen sollten. Und dann war da noch sein Klassiker. Die EU, schrieb Johnson, wolle einheitliche Kondomgrößen vorschreiben, die aber viel zu klein wären für das gängige Gemächt des britischen Gentleman. Johnsons Vater Stanley, und hier wird das Ganze noch ein bisschen bizarrer, arbeitete übrigens in den 70er Jahren für die Europäische Kommission, in Brüssel natürlich. Heute schreibt der Sohn wieder eine einflussreiche Kolumne im Daily Telegraph. 9% der Briten ließen sich von seinen Argumenten überzeugen, behaupten Londoner Meinungsforscher. Nun gilt er als möglicher Nachfolger von Theresa May. Das Ende ihrer politischen Karriere ist besiegelt und nur noch eine Frage der Zeit. Johnson wäre in einem Punkt jedenfalls ein würdiger Nachfolger in Sachen Fake News. Als eine Maßnahme zur Vorbereitung auf den sogenannten harten Brexit ohne Abkommen hatte Mays Regierung ja zum Beispiel gegen gutes Geld zusätzliche Transport- und Fährkapazitäten über den Kanal bestellt. Unter anderem für schlappe 14 Millionen Pfund bei einer frisch gegründeten Firma namens Seabourn Freight. Deren Geschäftsmodell erwies sich als so windig wie Johnsons EU-Kommentare. Seabourn Freight hatte kein einziges Schiff, kein Personal und die auf der Unternehmenshomepage veröffentlichten Geschäftsbedingungen waren per Copy and Paste bei einem Pizzalieferservice geklaut.
Das war die April-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitgemacht haben Chris Brandl, Walter Filz, Markus Gabriel, Steffen Grimberg, Rudyard Hasel, Michael Lissek, Günter Platzdasch, Theresa Schomburg, Christine Werner und Wolfram Wessels. Das nächste Thema auf dokublog.de ist natürlich Natur. Gibt's unnatürliche Natur? Davor aber noch ist Ende Mai das Dokumentarfestival Docker unbedingt vormerken. Dort werden auch die Siegerstücke des Kurzdoku-Wettbewerbs präsentiert, an dem Sie sich auch noch beteiligen können. 5 Minuten zum Thema, worauf es ankommt. einfach auf doku-blog.de hochladen. Die besten drei werden gleich zweimal in SWR 2 gesendet. Eine Woche haben Sie noch Zeit. 15. April ist Einreichungsschluss. Also ran an die Regler und rauf auf doku-blog.de.
Jetzt mal Ruhe hier! Jetzt meldet sich der Lehrer zu Wort!